Ja, ich freue mich, dass ich zu eurem Familiengottesdienst hier eingeladen wurde. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auch ganz besonders, wenn ich die vielen Kinder sehe. Herzlich willkommen, ihr auch als Kinder, als Teens. Und ich habe überlegt, was kannst du jetzt sagen, was alle anspricht. Das ist ja ein ziemlicher Anspruch und ich habe lange gebetet drum. Ich denke, dass ich vom Herrn da eine Antwort bekommen habe mit dem Thema. Wir werden sehen. Ich bin selbst gespannt. Und der Jesus möchte es mir zeigen, dass ich das auch verständlich zu euch rüberbringe. Ja, das Thema: Tausche Last gegen Ruhe. Und der Schlüsselvers ist aus Matthäus 11, Vers 28. Ist ja schade, dass diejenigen, die so rechts und links sitzen, das so nicht richtig sehen können. Ich lese es vor. Matthäus 11, 28. Ich sag gleich noch was zu der Übersetzung. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Vermutlich kennt jeder diesen Bibelvers, der irgendwann mal eine Sonntagsschule oder eine Kinderstunde besucht hat. Vielleicht kennt ihr es auch als Kinder oder habt es mal irgendwann als Lernvers aufgehabt und das auch mal auswendig gelernt. Bekannt ist er natürlich nach der Elberfelder Übersetzung. Aber ich habe heute mal explizit für dich die Übersetzung nach der NGÜ gewählt. Einfach nochmal, um es ein bisschen verständlicher rüberzubringen. Was sagt uns der Vers? Der Jesus bietet zuerst an, die Last, unter der die Menschen leiden, auf sich zu nehmen. Das heißt, er, der Herr, möchte deine Last tragen. Das ist das Erste. Und die zweite Bedeutung, da geht es um ein grundsätzliches Problem. Die Schuld und die Sünde. Und unter diesen beiden Aspekten, da sagt der Jesus direkt zu dir und spricht dich an. Komm her zu mir, der du dich plagst und von deiner Last fast erdrückt wirst. Ich werde sie dir abnehmen. Ich will dir Ruhe geben. Ich werde den Bibelvers in zwei Teile strukturieren. Zuerst die Frage, vielleicht können wir da auch gemeinsam drüber nachdenken, was sind meine Lasten? Und im zweiten Teil wollen wir mal versuchen, eine Antwort zu finden auf die Frage, was bedeutet Last und wer tauscht meine Last? Zwei spannende Fragen. Mal sehen, ob es uns gelingt, dass wir da eine Antwort drauf finden. Zuerst die Frage, erstmal, um uns überhaupt mal auf das Thema einzustimmen, was sind überhaupt Lasten? Oder was bedeutet das Wort Last? Und ich habe mal jetzt, eben weil die Kinder auch mit da sind, mal ein paar Bilder rausgesucht und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Es ist jetzt schade, sage ich nochmal, dass diejenigen, die rechts und links sitzen, das so nicht sehen können, aber ja, was sind überhaupt Lasten? Das ist ein Bild, wo eine Frau Körbe transportiert. Man sieht die Frau kaum. Ihr seht es nicht, ne? Dann vielleicht könnt ihr euch mal hier hinsetzen, während der Bilder. Okay. Dann habe ich ein Bild rausgesucht, eine Familie in Bolivien. Tragen auch schwer an ihren Lasten. Ein Mann transportiert Körbe in China. Das ist auch ein spannender Transport, ne? Also die Frage immer noch, was sind überhaupt Lasten? Ne? Ein Mann trägt Kartons, vermutlich auch in Asien. Dann ist noch hier jemand, der in China Pappe transportiert. Das sind mehrere Lastenträger in Nepal. Wir kennen das von der Besteigung zum Mount Everest und den 8000ern dort. Da gibt es diese Lastenträger. Das ist ein Vater mit seiner Tochter, die holen Holz. Das ist in Guatemala, auch ziemlich schwer. Dann haben wir noch ein paar fröhliche Mädels beim Holzholen in Kenia. Und jetzt ist was für euch dabei, für euch Kinder, wie Kinder Lasten bewegen können. Also es geht auch leichter. Und das letzte Bild, was ich rausgesucht habe, das sollte auch ein bisschen uns alle ansprechen. Das habe ich einfach mal so genannt, nichts geht mehr. Okay, das zu den Bildern. Zurück zu unserem Bibelvers. Matthäus 11. Ich lese ihn nochmal vor. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich, sagt der Jesus, ich werde sie euch abnehmen. Das ist, wie gesagt, die Übersetzung nach der NGÜ. Und in der Elberfelder, den Vers, den wir vermutlich viele auswendig können, da steht das Wort mühselig. Mühselig heißt, mit viel Mühe und mit viel Anstrengung ist das verbunden. Das ist so ein altes Wort, mühselig, mit viel Mühe und Anstrengung. Und da heißt es in der Elberfelder, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Ich bin ein großer Liebhaber der Elberfelder Übersetzung, aber hin und wieder schaue ich doch mal in eine andere Übersetzung, meistens in die NGÜ, weil das dann auch ein bisschen verständlicher, auch für mich selbst als Leser manchmal ein bisschen verständlicher ist. Ja, wir beginnen mal, steigen ein mit dem ersten Gliederungspunkt. Was bedeutet Last, das Wort Last? Und wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, dann schaue ich mal bei duden.de nach und da steht bei Last etwas, was belastet. Okay, also es geht also vordergründig gar nicht um Lasten, die körperlich bewegt werden, wie wir es gerade in den Bildern gesehen haben. Es sind ganz andere Lasten, die uns kaputt machen. Wisst ihr was? Das sind seelische Lasten, seelische Belastungen. Und jetzt die Frage ganz konkret an dich. Was sind deine Lasten? Was ist deine Last? Ist es die Last deiner Krankheit? Ist es die Last der Sorge um deine Ehe, dass deine Ehe vielleicht zerbrechen könnte, dass sich ein anderer Mensch in die Ehebeziehung hineindrängt? Ich finde es im Übrigen schön, die Einladung zu diesem Candlelight-Dinner. Nehmt das in Anspruch. Ist es diese Last der Sorge um deine Ehe? Oder ist es die Last der Sorge um deine Kinder? Wie es mit ihnen weitergeht? Ist es die Last vielleicht des Älterwerdens? Große Belastung. Oder vielleicht, ich weiß es nicht, eine Frage, rhetorische Frage. Ist es die Last im Umgang mit meinen lieben Geschwistern aus der Gemeinde? Mit wem hast du Schwierigkeiten? Flieg doch mal jetzt so gedanklich im Vogelflug über deine Geschwister. Wen entdeckst du da? Wer liegt dir schwer am Magen? Oder vielleicht ist es auch die Last, dass du Schuld aufgeladen hast. Vielleicht bist du mit einem Menschen zerstritten. Und dann die quälende Frage, wie gehe ich um mit dieser Last? Mit dieser Last der Schuld. Wisst ihr, unsere Gesellschaft ist eiskalt geworden und gnadenlos. Der Kain-Virus setzt sich skrupellos durch. Wisst ihr, was der Kain-Virus ist? Wenn mir der andere nicht passt, wird er totgeschlagen. Also jetzt nicht physisch. Im Sinn von Totschlagen, nein, dieser Mensch, der andere Mensch wird einfach platt gemacht. Also ich rede jetzt mal ganz allgemein, wie es unserer Gesellschaft zugeht. Und die Frage ist natürlich, muss das so sein? Und was können wir als Christen dem entgegensetzen? Spielen wir dieses gleiche Spiel mit? Im Übrigen ist die Sehnsucht nach Versöhnung in unserer Gesellschaft viel, viel größer, als wir vermuten. Es wird bloß nicht erzählt. Aber Es ist eben eine Sehnsucht. Ich habe kürzlich, ich möchte versuchen, vielleicht auch durch ein paar Geschichten den Gottesdienst noch, den Predigtdienst ein bisschen verständlicher zu machen. Ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen von Ernest Hemingway. Ernest Hemingway lebte in den 1950er Jahren unter anderem und hat eine Geschichte erzählt oder aufgeschrieben, die in den 1950er Jahren in Spanien spielte. Da hatte ein Vater mit seinem Sohn immer wieder Stress und Streit. Und irgendwann nach einem heftigen Streit zieht der Sohn aus und zieht nach Madrid in die Hauptstadt. Und es folgt eine ganz lange Eiszeit. Und irgendwann besinnt sich der Vater und macht den ersten Schritt zur Versöhnung. Sein Wunsch ist, er möchte sich wirklich mit dem Sohn wieder versöhnen und setzt reumütig eine Anzeige in eine Madrider Zeitung. Jetzt müssen wir wissen, 1950er Jahren gab es noch kein Internet oder WhatsApp oder irgendwas, SMS. Da war die Zeitung halt das gedruckte Informationsmaterial. Und der Vater setzt folgende Zeitung in eine Madrider Zeitung. Paco, so heißt sein Sohn, Paco, komm am Dienstag 17 Uhr ins Hotel Montana, alles ist vergeben, Papa. Und der Vater kommt an diesem besagten Dienstag zu dieser Plaza, die vor dem Hotel liegt, und sieht, dass circa 500 Männer dort warten. Jetzt müssen wir wissen, Paco war zu dieser Zeit ein sehr verbreiteter Name in Spanien. Was will uns Ernest Hemingway damit sagen? Vielleicht das. Wenn eine Beziehung zerbricht, da gibt es immer noch diese Sehnsucht nach Versöhnung. Und wir wissen alle, es sind so viele Beziehungen zerbrochen. In Ehen, leider eben auch in unseren Gemeinden. Und wisst ihr, das sind doch Lasten, die wir mit uns rumschleppen. Aber es gibt noch viel mehr Lasten und Belastungen. Und auch ihr Kinder und ihr Teens, ihr habt auch Belastungen. Vielleicht werdet ihr von anderen Mitschülern gemobbt. Ich weiß es nicht. Es hat mich jedenfalls ziemlich nachdenklich gemacht. Letzte Woche in der Ferienzeit war in der Freien Presse ein Artikel erschienen und ich habe den gelesen und habe mir einfach mal da was rausgeschrieben. Da ging es um einen Ferienkurs mit Kindern. Und zwar war die Überschrift Mobbingopfer stärker machen. Vielleicht hat es auch der eine oder andere gelesen. Ich habe mal ein paar Sätze aufgeschrieben. Da erzählt die 13-jährige Leonie von Bemerkungen, die sie sich ständig anhören muss in der Schule. Unter anderem, du bist nichts wert, geh dich begraben, niemand würde dich vermissen. Hat mich ziemlich nachdenklich gemacht. Und dann sagt sie, so war das aufgeschrieben, schon seit ihrer Kindergartenzeit fühlte sich die Siebenklässlerin von anderen Kindern ausgegrenzt und gemobbt. Und sie schreibt, das ist kein schönes Leben. Und die Schülerin war eins von mehreren Kindern, die eben an Schulen im Chemnitzer Umland in den Ferien am Megatraining vom Diakonischen Werk teilgenommen haben. Mega steht für, das fand ich auch interessant, Mega steht für miteinander echt gut auskommen. Und das war so ein Workshop, also im Eltern-Kind-Zentrum der Diakonie und sollte einfach Mobbingopfern helfen, zwischen 10 und 14 Jahren in schwierigen Situationen besser auf dieses Phänomen zu reagieren und der Ausgrenzung ein Ende zu setzen. Das sind also so Belastungen, die unseren Kindern auf der Seele drücken. Das sollten wir als Erwachsene und ich auch als Opa einfach wissen. Wir sollten um diese Sachen wissen. Aber welche Belastungen erdrücken uns als Erwachsene? Ich habe ja vorhin ein paar aufgezählt. Vielleicht leidest du unter diesen Belastungen, die ich vorhin aufgezählt habe. Zum Beispiel, dass du zurzeit völlig verzweifelt bist wegen deiner Krankheit. Das ist eine Riesenbelastung. Oder bist von deinem Ehepartner enttäuscht worden. Oder hast Zoff mit deinen Eltern. Oder mit deinen Kindern hast du Zoff. Oder vielleicht bist du auf der Arbeitsstelle so frustriert, dass du am liebsten heute als morgen alles hinschmeißen könntest. Und dann wirst du mitten in der Nacht schweißgebadet wach, kannst nicht mehr einschlafen, wälzt dich von einer Seite auf die andere und so weiter. Ich könnte noch viel mehr Dinge aufzählen. Versteht ihr, es geht einfach nur darum, einfach uns mal zu sensibilisieren, was sind unsere Belastungen, was ist unsere Last? Aber die Frage ist ja, was ist zu tun, was ist die Lösung? Und um uns mal hinzuführen auf die Lösung, habe ich jetzt zwei ganz tolle Jungs gebeten, mal ein kleines Anspiel mit einzuschieben. Und das sind der Noah und der Joel. Und ich bitte euch mal nach vorn und ich werde es dann hinterher nochmal erklären. Dankeschön. Habt ihr es verstanden? Die haben ihre Last ans Kreuz gebracht. Das sollte also das symbolisieren, dass wir unsere Last, ich hatte ja gefragt, was ist die Lösung, dass wir unsere Last zum Kreuz bringen können. Also vielen Dank, ihr beiden. Habt ihr gut gemacht. Wir sehen uns am besten unseren Bibelvers nochmal an. Da sagt da Jesus, komm her zu mir. Er breitet seine Arme aus, komm her zu mir, der du von deiner Last fast erdrückt wirst, und ich werde sie dir abnehmen. Und jetzt zitiere ich nochmal den Vers aus der Elberfelder Übersetzung. Da steht nämlich am Ende des Verses, ich werde dir Ruhe geben. Okay, die Lösung ist also, die Lasten zu ihm zu bringen, die Belastungen zum Kreuz zu bringen, wie die beiden Jungs das eindrucksvoll gezeigt haben. Und das Ergebnis ist, wenn du das machst, deine Last bei ihm abgeben, deine Last ans Kreuz bringen, dann wirst du darüber ruhig, sagt der Vers. Und Luther übersetzt den Bibelvers so, er sagt oder er schreibt, ich will euch erquicken. Das ist auch so ein altes Wort. Jetzt muss ich natürlich, wenn die Kinder dabei sind, muss ich das natürlich erklären, weil das sagt ja heute niemand mehr, ich will dich erquicken. Oder sagt ihr das vielleicht noch zu eurem Schatz innerhalb der Ehe, ich möchte dich erquicken. Erquickung, was ist das denn? Was ist denn Erquickung? Ich meine, wir Alten, wir können uns vielleicht drunter etwas vorstellen. Aber ihr Kinder, und jetzt wieder, ich schaue wieder bei duden.de nach, und da steht nämlich bei Erquickung Erfrischung. Das ist doch prima, das ist doch eine super Übersetzung. Das hat mir richtig gut gefallen. Da heißt es also, ich will dich erfrischen. Da Jesus möchte dich erfrischen. Du kannst praktisch bei dem Herrn Jesus aufatmen und wieder neuen Mut schöpfen. Und dann heißt das, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Im Übrigen hat diese Erfrischung nichts mit unserem heutigen Wellnessverständnis zu tun, weil da Jesus nicht diese ganzen Leute, die müde sind, die depressiv sind, die ausgelaugt sind, zu sich einlädt, damit sie wieder einen neuen Lebenskick erhalten, so ist das nicht gemeint. In dem Vers geht es vordergründig um Schuld und um Sünde und es geht um die Befreiung von Schuld und von Sünde. Aber nochmal, wie geht das? Ich möchte wirklich versuchen, dass du das verstehst. Dass du heute, wenn du hier rausgehst, dass du das verstanden hast, wie das funktioniert. Wisst ihr, ich bin letztlich nur ein Überbringer dessen, was hier in der Bibel steht. Und ich weiß, dass auch viele beten dafür, dass dieser Prozess der Übertragung von mir aus der Bibel zu euch, dass das gelingt. Also die spannende Frage nochmal, wer tauscht meine Last aus? Und von wem bekomme ich Ruhe? Und wie geht das? Und das wollen wir jetzt mal versuchen, im zweiten Gliederungspunkt zu beantworten, die Frage, wer tauscht meine Last? Also zuerst lädt uns da Jesus ein, alles, was uns belastet, was uns auffrisst, was uns umtreibt, alles, was uns krank macht, alles das sollen wir ablegen. Und ich verstehe seine Aufforderung einfach so. Der Jesus steht da und sagt, gib her deine Sorgen, deine Ängste, deine Zweifel, deinen Unglauben. Gib her deine Sünde, dein Scheitern. Ich kenne mich viel besser aus damit, sagt der Jesus. In unserem Glaubensliederbuch steht ein schönes Lied, 484, das singt und schreibt Sephora Nelson, im bekannten Lied Lege deine Sorgen nieder. Und da schreibt und singt sie von etwas ganz Elementarem. Da heißt es nämlich in der dritten Strophe, lege deine Sünden nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, ich hab dafür bezahlt, denn ich habe für sie bezahlt. Und das ist das grundsätzliche Problem, die Sündhaftigkeit der Menschen. Sünde und Schuld lässt sich nicht so ohne weiteres aus der Welt schaffen. Es klebt einfach an uns. Aber die frohe Botschaft ist, es gibt einen, der das ändern kann. Deswegen komm in einem ganz persönlichen Gespräch zu Gott. Vielleicht in einem Bereich deiner Wohnung, deines Hauses. Da, wo du mit Gott ganz alleine bist. Wir kennen alle den Vers aus Matthäus 6, da steht, wenn du betest, so geh in deine Kammer, also dein Zimmer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, betest du deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Das heißt, das Erste ist das Grundsätzliche an der Vergebung. Wenn Gott einem vergibt, dann vergibt er alles. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Das ist das Erste. Das Grundsätzliche an der Vergebung. Wenn Gott vergibt, vergibt er alles. Das Zweite ist, dass Gott umsonst vergibt. Da steht in Jesaja 43, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Jesaja 43. Das Zweite. Drittens, vergibt Gott sofort. Da steht wieder im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Das ist das Wesentliche an der Sache. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und als Viertens, und das finde ich bei den vier Aufzählungen das mit das Schönste, ist die Vergebung ewig. Gott will nach der Vergebung nicht mehr auf deine Sünden zurückkommen, nicht wie wir Menschen. Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Micha 7. Das ist praktisch der erste Schritt zur Vergebung. Und der zweite Schritt, genauso wichtig, Ordnung im Leben zu schaffen. Und hier ist einmal die äußere Ordnung als auch die innere Ordnung gemeint. Ich bin so ein ordnungsliebender Mensch. Wenn bei mir im Büro, im Arbeitszimmer Unordnung herrscht, finde ich nicht schön. Fühle ich mich unwohl. Und wenn ich das dann aufgeräumt habe, dann geht's mir einfach besser. Und so wie die äußere Ordnung brauche ich eben auch eine innere Ordnung. Und zur inneren Ordnung gehört vor allem vergeben und sich zu versöhnen. Wisst ihr, wenn wir den anderen nicht um Vergebung bitten und dem anderen keine Vergebung gewähren, dann blockieren wir uns selbst. Und das raubt uns den Frieden und unterbricht die Verbindung zu Gott. Es ist wichtig, dass wir dem anderen vergeben sollen, auch wenn mein Gegenüber nicht um Vergebung bittet. Trotzdem sollen wir dem anderen vergeben. Wenn wir von, wisst ihr, das ist so ganz logisch. Wenn wir von Gottes Seite vergeben wurden, dann kann ich doch auch dem anderen Menschen vergeben. Ist doch eine einfache Sache. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass uns von Gottes Seite vergeben wurde, dann kann ich doch auch dem anderen Menschen vergeben. Klingt einfach, ist doch einfach. Paulus schreibt an die Geschwister in Korinth, und die zwei Verse möchte ich nochmal an die Wand projizieren. Da schreibt er, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der nächste Vers: Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ist ein bisschen schwer zu lesen, deswegen lese ich es nochmal. Er, Gott, hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18, schreibt Paulus das. Das heißt, der Aufruf zur Versöhnung ist unser Auftrag. Das bedeutet, der Aufruf zur Versöhnung fängt zuerst mal bei mir an. Bei mir persönlich. Und deswegen stelle ich mir mal ehrlich folgende Frage. Vielleicht kannst du dir das auch stellen. Bin ich dankbar dafür, dass Gott mich mit sich versöhnt hat? Bin ich dafür dankbar? Lebe ich ein versöhntes Leben mit anderen Mitmenschen? Und bin ich immer wieder bereit, dem anderen zu vergeben? Meinen Ehepartner, meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Glaubensgeschwistern, meiner Nachbarin, meiner Arbeitskollegin? Bin ich bereit dazu? Nochmal. Wir haben den Dienst der Versöhnung aufgetragen bekommen. Und wenn ich mir bewusst bin, dass Gott mich mit sich versöhnt hat, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich diesen Dienst der Versöhnung doch weitergeben. Dann muss ich diesen Dienst der Versöhnung weitergeben. Also wir sind immer noch bei der Frage und wir wollen ja eine Antwort finden. Wer tauscht meine Last? Wir haben jetzt gerade gehört, der Schlüssel liegt in dem Wort Vergebung. Und wisst ihr, Vergebung ist keine leichte und ist auch keine lockere Angelegenheit. Vergebung ist schwer und Vergebung ist schmerzhaft. Aber sie ist zu unserem Heil. Dieser Kreuzestod, wo wir heute in der Anbetungsstunde davon gelesen und gesungen haben, dieser Kreuzestod ermöglichte erst die göttliche Vergebung. Das bedeutet, der Jesus verlangt von dir nichts, was er nicht selbst getan hat. Versuche es einmal. Mit der Hilfe Gottes ist das zu schaffen. Und es ist eine gute, sichtbare Geste, seine eigene Hand dem Kontrahenten zu reichen, um Versöhnung und Gemeinschaft deutlich zu machen. Im Übrigen ist es falsch zu denken, der andere soll den ersten Schritt zur Versöhnung gehen. Du bist gefordert. Ich habe einen Satz bei Eberhard Platte gelesen und den habe ich mir einfach aufgeschrieben. Ich finde es einfach auch schön, wenn man so seine Quellen auch mal sagt. Und Eberhard schreibt: Vergebung kostet Mut, Unversöhnlichkeit kostet Lebensqualität. Ich sag's nochmal: Vergebung kostet Mut, Unversöhnlichkeit kostet Lebensqualität. Sehr nachdenkenswerter Satz. Was tust du oder was tue ich in puncto Vergebung und Versöhnung? Oder anders gefragt: Warum gelingt es dir nicht und warum gelingt es auch mir nicht, in diesem Bereich die Maßstäbe unseres Herrn Jesus in die Praxis umzusetzen? Warum gelingt es dir und mir nicht? Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass es mitunter auch unter Glaubensgeschwistern keine Versöhnungsbereitschaft gibt? Vielleicht ist es die Erblast? Jede Geschichte hat so ihre Historie, ne? Vielleicht leidest du noch unter Geschichten, die ganz lange zurückliegen. Vielleicht gibt es in deinem Leben ungeklärte Geschichten. Vielleicht gibt es auch Geschichten, die deine Eltern betreffen. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Ein Beispiel noch ganz kurz aus dem Buch Nehemia. Und wir finden solche Gedanken in der Bibel immer wieder, damit wir etwas daraus lernen. Da ging es darum, ich will das nur ganz kurz anreißen. Da ging es darum, die Mauer von Jerusalem war ziemlich zerstört. Was musste getan werden? Zuerst musste der Schutt und die Trümmer mussten abgetragen werden. Warum? Weil auf Schutt kann man nicht bauen. Weil da hält kein Bauwerk drauf, auf lockeren Schutt. Und auf alten Schutt vor allem. Es braucht ein ordentliches Fundament. Also haben die beschlossen, der Schutt muss weg. Der Schutt musste hinausgetragen werden. Und der Schutt muss auch in deinem persönlichen Leben hinausgetragen werden. Vielleicht auch aus deiner Gemeinde. Vielleicht ist Schutt auch so ein Hinderungsgrund, warum manches in unserem Leben schief läuft. Vielleicht ist Schutt auch so ein Hinderungsgrund, warum manches in unserem Gemeindeleben nicht optimal läuft. Und was ist Schutt? Das sind eben vielleicht ungeklärte Geschichten, ungeklärte Sünden, überhaupt Sünden. Schutt abtragen heißt also, solche Geschichten bekennen und dann in Ordnung bringen. Und diese Geschichten bekennen und in Ordnung bringen vor Gott und vor Menschen. Interessant, nochmal auf Nehemia zurückzukommen. Interessant ist, wir lesen das, bevor Nehemia irgendetwas unternimmt, da bittet er Gott um eine Lösung. Und als erstes bekennt er die persönliche Schuld. Nehemia bekennt erstmal die persönliche Schuld. Und dann, auch interessant, bekennt er die kollektive Schuld. Und Nehemia bekennt auch die Schuld seiner Väter. Und die Frage ist doch jetzt, warum machst du das als Sohn und als Tochter? Warum machst du das so weiter? Beende es doch, du hast es doch in der Hand. Glaubensgeschwister, Ehepartner, Nachbarn, Arbeitskollegen und viele andere warten darauf. Nutze den Sonntag heute nicht nur zum Faulenzen und zum Kaffeetrinken und zum schönen Mittagessen. Es ist ein denkwürdiger Tag, Sonntag, der 3. März 2019. Es beginnt die 10. Kalenderwoche im Jahr 2019. Es ist noch lange nicht zu spät. Auch wer gute Vorsätze hatte am Anfang des Jahres in der 10. Woche, ist noch nicht zu spät. Es wird höchste Zeit. Lass den Frieden in dein Herz. Bitte Gott heute um echten Frieden und bringe die Beziehung zu ihm in Ordnung. Das ist das Erste und das Wichtigste. Bringe die Beziehung zu ihm in Ordnung. Und dann bringe die Beziehung zu deinem Nachbarn, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern in Ordnung. Wisst ihr, Gott ist ein Heilandgott. Wir haben früher das Wort Heiland oft in Liedern gehabt und haben das auch oft gebraucht. Ist heute so ein bisschen aus dem Sprachschatz verloren gegangen. Finde ich eigentlich schade, weil da steckt so ein Potenzial, ein Heilandgott. Gott möchte, dass deine Beziehungen zu ihm wieder heil werden, wieder gesund werden. Und Gott möchte auch, dass die Beziehung untereinander, unsere Beziehung untereinander wieder heil und wieder gesund werden. Und Gott, dieser Heiland Gott, hat Erbarmen mit dir. Albert Frey, bekannter Liedermacher, christlicher Liedermacher und Musiker, hat darüber ein sehr schönes Lied geschrieben. Wir haben das in dem Glaubensliederbuch 423. Das heißt, du hast Erbarmen. Wisst ihr was? Erbarmen, das ist auch wieder so ein altes Wort für euch Kinder und Teens. Erbarmen heißt Anteil nehmen. Du hast Erbarmen, schreibt Albert Frey. Das bedeutet, Gott, der Heiland, Gott, möchte, dass deine Beziehungen wieder heil werden. Und jetzt kommt's. Er nimmt Anteil an deiner Situation. Ist das nicht die Antwort auf unsere Frage, wer tauscht unsere Last? Ich habe den Text mal abgeschrieben, das Lied singen wir dann am Ende des Gottesdienstes. Da drückt Albert Frey das so aus. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Ich habe mit Simone abgesprochen, sie wird jetzt dieses Lied instrumental zweimal durchspielen. Und ich wünsche uns einfach während dieser Zeit, dass wir alle ein bisschen zur Ruhe kommen und über das Gesagte nachdenken. Und danach, wenn Simone fertig ist mit Spielen, werde ich beten. Und danach, nach dem Gebet, singen wir dieses Lied. Ich lese es ganz kurz noch vor. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Und jetzt kommt das. Du nimmst mir meine Last. Nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer.